Dieser Podcast wird unterstützt vom Falkensteiner Balance Ressort Stegersbach.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und bei uns soll es heute um Zivilcourage gehen, hast du gemeint, Selina?
Genau, und da hätte ich gleich eine Frage an dich, Martin. Hast du schon mal in irgendeiner Situation eingegriffen oder hat dir schon mal wer geholfen?
Ehrlicherweise habe ich praktisch keine solche Szenen erlebt, wo das überhaupt in Frage kommen wäre. Vielleicht sitze ich zu viel in meinem eigenen Wohnzimmer. Aber vor ein paar Monaten habe ich mal, das weiß ich noch, im Bus mit einer Frau Platz getauscht und sie dann so ein bisschen abgeschirmt, weil sie halt irgendein Typ, mit dem sie sehr offensichtlich nicht reden wollte und der ein bisschen nicht ganz bei Sinnen gewirkt hat, hat sie recht stur zugetextet, auch wenn sie irgendwie ignoriert hat. Aber das war es dann irgendwie auch schon. Ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen Definitionssache. Ich weiß nicht, ob das Caritas-Kältetelefon rufen jetzt schon als Zivilcourage durchgeht.
Naja, du hilfst einer Person, oder?
Generell vielleicht mal die Frage, was ist eigentlich Zivilcourage?
Also meistens wird es so definiert, dass man hinschaut statt wegschaut oder ein klares Zeichen dagegen setzt, wenn etwas in der Öffentlichkeit passiert, wo man irgendwie das Gefühl hat, da muss man aus Überzeugung jetzt auch sichtbaren Widerstand leisten. Das heißt, man greift ein, wenn man Zeugin oder Zeuge von Ungerechtigkeit wird, von Diskriminierung oder der Verletzung von Menschenrechten und man versucht es dann entweder zu stoppen, Hilfe zu holen oder auch anzuprangern, wenn man sagt, ich finde das nicht in Ordnung. Also man ist jetzt nicht selber davon betroffen. Das ist, glaube ich, so der zentrale Punkt.
Man kann sich aussuchen, ob man was macht oder nicht.
Genau. Und dieses Aussuchen ist auch ein Punkt, über den wir wahrscheinlich noch viel sprechen werden heute, weil das schon auch ein mutiges Verhalten quasi von den Menschen verlangt. Und das ist halt auch nicht immer so einfach und kann auch riskant sein, je nach Situation. Also das, was ich jetzt so umschrieben habe, das ist quasi eine Definition, mit der auch eine Psychologin vom Max-Planck-Institut arbeitet, die sehr viel zu Zivilcourage forscht. Die heißt Anne Baumert. Die wird auch noch öfter in diesem Podcast zur Sprache kommen, einfach weil sie da sehr umfassend dazu arbeitet. Und vielleicht ein paar Beispiele, was jetzt Zivilcourage sein könnte, um nicht nur so auf der Theorieebene zu bleiben. Also das kann eben sein, dass man eine rassistische Äußerung hört und dann dem widerspricht, dass man Hass im Netz meldet, dass man für jemanden einsteht, der oder die gemobbt wird, dass man bei vielleicht schon eskalierten Konflikten eingreift oder eben reagiert, so wie du, wenn eine Frau in der U-Bahn belästigt wird. Auch Whistleblowing, also wenn man jetzt Korruption oder Unrecht zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in einer Firma veröffentlicht, dann zählt das auch zu Zivilcourage.
Okay, also doch recht breit gefasst. Ich will jetzt nicht zu sehr mich im Weltschmerz da suhlen, aber rein vom Gefühl her wird ja doch alles ein bisschen roher und man hilft einander weniger in der Gesellschaft. Stimmt das?
Ja, gute Frage. Ich konnte es jetzt nicht eins zu eins auf den Boden bringen, aber es gab eine Umfrage, die relativ aktuell ist. Also da wurden rund 1000 Befragte von der Wirtschaftsuni befragt und die meinten, ja, also es nimmt ab. Das war 2020. Diese 1000 Befragten kamen aus Österreich und Deutschland und die sollten einschätzen, wie sie Zivilcourage in ihren Ländern sehen. Und das Ergebnis war, die Befragten stimmten im Schnitt eben den Aussagen zu, dass es nicht genug Zivilcourage gibt und diese auch in den letzten 5 Jahren abgenommen hat. Interessanterweise, wobei ich fand es jetzt gar nicht so überraschend, haben auch die älteren Menschen gemeint, dass junge Menschen nicht mehr so viel Zivilcourage zeigen wie auch schon. Also dieses früher war immer alles besser. Nein, aber in Deutschland waren die Menschen auch pessimistischer als in Österreich und junge Befragte haben den Grad an Zivilcourage im Schnitt positiver eingeschätzt als die Älteren. Also da gibt es schon einen Altersunterschied.
Das könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass das ja auch auf Social Media nicht so schlecht geht, so kurze Videos von Zivilcourage. Dass die Jungen vielleicht da ein bisschen, ja, wenn einmal wer was Nettes macht in diesem Land, dann kriegen es halt die Jungen schnell einmal mit über Instagram und TikTok.
Voll. Und es kann auch eine Momentaufnahme sein, weil die Forschenden in ihrer Studie auch darauf hinweisen, dass die Befragung während der ersten Corona-Lockdown-Welle stattgefunden hat und da einfach die Situation vielleicht schon Auswirkungen auf die Antworten gehabt haben könnte.
Da war dann vielleicht schon jemand, der Maske oder keine Maske trug, hat die Antwort vielleicht schon verschoben.
Genau.
Für andere, ja. Aber es geht ja da eigentlich nur die Einschätzung darum und ist nicht darum, ob dann Menschen wirklich eingreifen, wenn sich eine Situation da ergibt, die das erfordert.
Ja, genau. Also das kann dann auch deutlich auseinandergehen von der Einschätzung und wie viele Menschen dann tatsächlich helfen. Und das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil sich das nur schwer unter authentischen Bedingungen untersuchen lässt. Und die Studien gehen da ziemlich auseinander.
Was sagen die dann, wenn sie auseinandergehen?
Also wenn man die Personen danach fragt, wie sie in gewissen Situationen handeln würden, dann sagen die meisten, dass sie zumindest kleine Schritte tun würden, um irgendwas zu verändern. Und bei einer Untersuchung von der schon erwähnten Psychologin Baumert haben zum Beispiel 80% der Befragten gemeint, sie würden einschreiten, wenn sie Zeuge oder Zeugin von Korruption bei Forschungsgeldern war jetzt die Situation werden. Und in einem zweiten Schritt wurde dann ein Experiment gemacht, wo die Probandinnen genau in diese Situation gebracht wurden. Also das war natürlich so gestaltet, dass sie nicht gecheckt haben, dass sie da jetzt Teil des Experiments sind. Und da hat dann tatsächlich nur ein Viertel etwas gegen dieses korrupte Verhalten gemacht. Also die meisten Menschen überschätzen sich da ordentlich. Und eine Erklärung dafür könnte die soziale Erwünschtheit sein.
55 Prozentpunkte Unterschied ist jetzt nicht ganz wenig. Vor allem zumal wahrscheinlich selbst wenn man versucht, die aus dem Experiment möglichst rauszubringen, ist mir trotzdem ein bisschen sensibilisiert vielleicht, wenn man davor befragt wurde zu dem Thema. Aber Menschen sagen dann einfach bei Umfragen, was sie glauben, dass man von ihnen hören will oder was halt gut ist. Und deswegen kann man die Umfragen quasi eigentlich kübeln.
Genau. Eben die meisten glauben, sie würden einschreiten, tun es dann aber nicht. Wobei laut der Psychologin 25% im echten Leben gar nicht so wenig wären. Und auf Gründe, warum jetzt Menschen eingreifen und warum nicht, gehen wir eh noch ein. Es gab dann 2020 noch eine andere Studie und die fand ich tatsächlich interessant, weil da wurden konkrete Konflikte, die in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, die auf Überwachungskameras zu sehen sind, untersucht. Und zwar 219 Stück in Amsterdam, Kapstadt und Lancaster. Und das waren also echte Situationen und keine Laborsettings. Und die Forschenden haben dann ausgewertet, wie häufig eine Person, die wirklich alleine da vorbeigegangen ist und diese Notsituation gesehen hat, eingegriffen hat. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass 9 von 10 Augenzeugen eingeschritten sind und dem Opfer geholfen haben oder es zumindest versucht haben. Und da gab es auch keine Unterschiede zwischen den Städten. Also das ist eine sehr positive Studie.
Spannend, weil das ja an und für sich wahrscheinlich gefährlichere Situationen waren als irgendeine Forschungsgelderkorruption.
Genau, also es waren wirklich dann so Menschen, die irgendwie gestürzt sind oder sowas.
Du hast jetzt vor allem Vorfälle, die offline passieren, angesprochen und ich glaube, das ist auch das, woran die meisten denken, wenn sie Zivilcourage hören. Aber vorher hast du auch erwähnt, das Melden von Hasspostings oder auch Online-Mobbing irgendwie da einzuschreiten. Ist das einfacher, da online was zu sagen, halt, stopp, Moment oder irgendwas zu melden?
So wie ich die Studien jetzt gelesen habe und so was der Tenor allgemein ist, ist, dass es online schwieriger ist und auch seltener passiert als offline. Da wurden zum Beispiel bei einer Studie der Uni Wien, die zwischen 2017 und 2019 gemacht wurde, so 14- bis 19-jährige Menschen untersucht oder befragt. Und die verbringen halt auch die meiste Zeit online, muss man dazu sagen, und werden dann auch sehr häufig Opfer von Hass im Netz. Also es wurden 19.000 Menschen befragt und 96% gaben an, dass sie schon mal negative Inhalte im Internet beobachtet haben. Also eigentlich jeder, würde ich jetzt auch bestätigen, auch wenn ich jetzt nicht in der Zielgruppe bin. Dann rund 2/3 sind bereits Opfer von Online-Übergriffen geworden und sogar 1/3 hat angegeben, selbst schon mal Täter oder Täterin gewesen zu sein. Und das dürfte daran liegen, dass einfach laut den Studienautoren online einfach alles anonymer ist. Man hat eine gewisse Distanz und deshalb ist man auch ein bisschen enthemmter. Und das Verantwortungsbewusstsein im Sinne dieser Zivilcourage ist einfach geringer. Also man muss auch dazu sagen, diese Gewalt findet dann vor allem zwischen Jugendlichen statt und wird auch selten Erwachsenen gemeldet, also den Eltern oder Lehrpersonen zum Beispiel.
Wieso greifen da so viele Jugendliche nicht ein, wenn sie das beobachten? Wo man sieht, wenn auf der Straße wem was passiert, reden wir über 90%?
Ja, das ist recht vielschichtig und laut der Studie wird diese Offline-Zivilcourage von den Jugendlichen auch mit diesem mutigen Einsatz in Verbindung gebracht, online aber nicht. Das sind so die Gründe jetzt, die da rausgekommen sind. Erstens haben sie oft Angst, selber dann angegriffen zu werden oder sie sind unsicher, was sie tun sollen. Und laut der Studie beurteilen auch viele Jugendliche so Optionen wie jemanden blockieren, melden oder zu kommentieren bei Hasspostings als wirkungslos. Also es kann auch sein, dass man die Schwere von digitaler Gewalt falsch einschätzt im Vergleich eben zu analoger Gewalt und deshalb auch nicht eingreift. Und es gibt auch einen gewissen Zuschauereffekt, also dass man irgendwie davon ausgeht, irgendwer wird schon was tun und das melden. Aber diese unbeteiligten Dritten sozusagen, die man in der Offline-Welt hat, weil sie einfach daneben stehen, die spürt man halt online auch nicht so und deshalb wird seltener eingegriffen. Also es gibt viele Gründe dafür.
Mhm. Aber jetzt werden wir mal konkret. Ich meine, es ist ja oft auch Gefahr ein Thema bei vielen Situationen, wo Zivilcourage gefragt ist. Was kann man tun, wie kann man eben da Zivilcourage zeigen, ohne sich jetzt in Gefahr zu bringen?
Einer, der damit viel Erfahrung hat, ist Dieter Gremel. Er ist Psychotherapeut und seit 2004 Trainer bei ZARA, dem Verein Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Er macht dort Workshops für Schulklassen und Unternehmen, wo es eben darum geht, diese Zivilcourage zu üben. Und ich habe mit ihm im Vorfeld gesprochen.
Das ohne sich in Gefahr zu bringen, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das, worauf wir immer hinweisen, weil wenn man Zivilcourage hört und an solche Situationen denkt, ist ein erster Reflex ja oft so ein, ich will dazwischen gehen. Und damit begibt man sich möglicherweise schon in Gefahr. Und es gibt viele Möglichkeiten einzuschreiten oder zu handeln, ohne dass man sich selber in Gefahr begibt. Kommt jetzt ein bisschen auf die Situation drauf an. Wir unterscheiden da oft zwischen zwei Grundtypen von Situationen. Öffentlicher Raum, ich kenne niemanden, U-Bahn, da passiert was, das finde ich problematisch. Der andere Kontext ist Privat- oder Arbeitskontext. Ich kenne Personen, habe viel mehr Zeit. Der Online-Bereich ist übrigens auch so etwas. Da habe ich eigentlich viel mehr Zeit zum Überlegen, weil oft sind Situationen ja so, im öffentlichen Raum, es passiert was, recht schnell, wir reden da von Sekunden, und ich muss entscheiden, was da jetzt gerade ist und dann entscheiden, was kann ich machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hey, schreien, super. Wenn ich das im Repertoire habe, sagt, das reicht fürs erste Mal, super, dann kann ich das gleich anwenden. Ich kann, das kennen wir auch aus anderen Kontexten, ich kann eine Pfeife dabei haben. Nütze die Pfeife, um viel Lärm zu machen. Oder ich kann es mit meinen eigenen Fingern zum Beispiel, die das können, geht auch. Man kann überhaupt einfach nur schreien, ja, um abzulenken. Man kann auch sehr kreativ sein, manche fangen zum Singen an. Ja, das ist dann schon eher paradox oder sogar zum Tanzen. Es gibt alle möglichen Dinge, die dazu beitragen, in der Situation so viel Ablenkung zu erzeugen, dass die Situation unterbrochen wird. Weil es geht in der Regel darum, auch zu schauen, oder was sehr hilfreich ist, sich zu überlegen, was will ich denn überhaupt erreichen, wenn ich einschreite.
Was ja auch zwei Klassiker sind, ist nach der Uhrzeit fragen. Ich meine, klar, in Zeiten des Handys ist ein bisschen unglaubwürdig, aber darum geht es ja auch nicht immer, ob das jetzt so glaubwürdig ist. Oder halt gerade, wenn eine Frau belästigt wird, halt sie mit irgendeinem Vornamen begrüßen und so tun, als würde man sie kennen. Das ist zumindest gut, wenn man es im Bewusstsein hat, auch wenn die Situation dann vielleicht eh nie kommt. Ist trotzdem, glaube ich, wichtig, dass man sich vielleicht sowas für den Fall zurechtlegt, weil eben, wie der Herr Gremel sagt, es gibt dann manchmal nur ein paar Sekunden, in denen man sich was überlegen muss.
Voll, und es geht wirklich darum, nicht körperlich dazwischen zu gehen. Also von vielen Frauen hört man dann oft, was soll ich jetzt mit meinem kleinen Körper, der irgendwie nicht vor Kraft strotzt, irgendwie tun? Weil laut dem ZARA-Trainer wäre das schon eine ziemliche Eskalation, wenn man jetzt in so einen quasi körperlichen Konflikt reingeht und das eben auch dann zu bedrohlich werden kann, das hatten wir schon. Also es geht mehr so um so kleine Dinge.
Wenn man dann eskaliert, kann es ja auch sein, dass man dem Menschen, dem man eigentlich helfen will, keinen Gefallen tut.
Voll. Oder selber sich irgendwie strafbar macht oder irgendwie selber eine abkriegt. Er hat auch noch einen interessanten Tipp dazu gegeben, wenn es um dieses Körperliche geht.
Ich bleibe nochmal bei dem U-Bahn-Beispiel. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, das sind zwei Personen angenommen, die sitzen gegenüber und kommen und da findet so ein Übergriff statt, ein verbaler Übergriff. Und jetzt könnte ich tatsächlich dazwischen gehen und könnte die angreifende Person konfrontieren. Und was passiert dann? Ich habe dann die Person, die angegriffen wurde, in meinem Rücken, die bekommt überhaupt nichts mehr mit. Ja, ich baue da so eine Barriere, eine Wand auf. Und das kann natürlich wirksam sein, ja, weil ich vielleicht dann doch einschüchternd genug bin, dass die Person dann ablässt davon. Aber ich könnte mich auch einfach neben die Person sitzen, die da gerade angegriffen wird. Und das erzeugt ein ganz anderes Bild, nämlich ein Bild der Unterstützung. Ja, dass da ist jemand, der findet das oder die findet das nicht okay. Da sitzen plötzlich zwei Personen gegenüber und dann wird das schon ganz viel schwieriger. Und es wird schwieriger für die Person, die da angreift, da weiterzumachen. Aber möglicherweise sogar, wenn sie weitermacht, kann ich das Person signalisieren, die angegriffen wird, du bist jetzt da nicht alleine, ich sitze neben dir und ich unterstütze dich dabei. Ja, und kann sogar, wenn man es real sich vorstellt, in ein Gespräch mit der Person kommen und sozusagen wieder die Aufmerksamkeit ganz woanders hinrichten, Und der oder die da angreift, redet dann möglicherweise auch ins Leere.
Ist vielleicht ein bisschen ein umstrittener Tipp. Also muss auch jeder für sich dann irgendwie fühlen, ob man das machen würde oder nicht. Oder ob man vielleicht den Angreifenden noch mehr provoziert. Aber es sind mal ein paar Möglichkeiten, die wir hier aufzählen.
Ich stelle mir es dann teilweise ein bisschen schwierig vor, da gerade wenn da jetzt jemand gerade beleidigt wird, schon, ich weiß nicht, sie werden dann wahrscheinlich nicht irgendwo noch überall hinschauen, sondern vielleicht eher aus dem Fenster raus oder so. Also wie könnte man da quasi so kleine Zeichen der Unterstützung noch abgeben, dass sie auch wirklich ankommen?
Hören wir mal rein.
Ein anderes Ziel könnte aber auch sein, dass ich sage, ich will, dass die Person, die da jetzt betroffen ist von einem Angriff, einer Beleidigung, dass sie mitkriegt, dass das andere nicht okay finden. Und das ermöglicht wieder andere Handlungsmöglichkeiten. Und das gibt mir wieder mehr Repertoire einzuschreiten oder zu handeln. Nämlich, da kann ich sogar nach der Situation hingehen und sagen der Person, du, das, was da jetzt passiert ist, das fand ich überhaupt nicht gut. Ich fand es auch nicht in Ordnung, was die Person da gesagt hat. Mir ist leider nichts eingefallen in dem Moment oder ich hatte zu viel Angst in dem Moment, da was zu tun. Aber ich will dir sagen, dass es nicht okay ist. Weil wir wissen aus Erzählungen, dass oft die Betroffenen es viel problematischer finden oder viel schwieriger finden als der Angriff selber, dass sie nicht sicher sind, ob die anderen der gleichen Meinung sind. Es müssen nicht immer die großen Gesten auf der großen Bühne sein. Auch so eine Annahme, die wir ein Stück weit haben. So Zivilcourage wird ja oft auch so mit Heldengeschichten verbunden. Und Heldengeschichten haben in vielen, nicht in allen Erzählungen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ja auch so die Vorstellung, dass andere mitbekommen, dass es jetzt eine Heldengeschichte war. Und oft ist es aber eben nicht so. Oft setzt man eine Handlung und leistet auch einen Beitrag und tut etwas, aber niemand bekommt es eigentlich aus den, also man wird nicht gefeiert. Geht nicht als der große Held oder die große Heldin von der Bühne, aus dieser U-Bahn zum Beispiel, raus, sondern nimmt das für sich mit und für die betroffene Person und er ist es dann auch nicht.
Es ist ja auch oft eben, was jetzt schon mehrfach kommen ist, ein bisschen ein Punkt, vielleicht noch mehr andere da reinzukriegen und noch mehr Unterstützung so zu schaffen. Auch vielleicht, dass man eben nicht allein ist, dann soll es doch irgendwie konfrontativer werden. Wie findet man in einer solchen Situation da schnell Leute, die vielleicht auch ein bisschen den Mut haben, was zu machen?
Mhm. Guter Punkt. Ich lasse wieder den Experten sprechen.
Je nach Situation macht es auf jeden Fall Sinn, sich Unterstützung zu holen. Eine Variante ist natürlich, die Polizei zu rufen, wenn ich finde, das ist so bedrohlich und gefährlich und das ist eine Selbsteinschätzung. Und dann mache ich mich auch nicht strafbar, wenn das dann vielleicht auch anders war, die Polizei zu holen. Da könnte man auch aus der Distanz sogar rufen, ich hole die Polizei. Ja, dann habe ich sogar nochmal einen unmittelbaren Effekt. Im öffentlichen Raum, im öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es auch die Möglichkeit, im Bus zum Beispiel den Busfahrer oder die Busfahrerin zu involvieren, zu sagen, da passiert gerade etwas. Und die Wiener Linien haben das quasi so eingerichtet, dass sie dann auch handeln müssen und nicht dann sagen können, das geht mich nichts an, also das nehme ich jetzt auch nicht an, dass das passiert, sondern gibt es eine Policy zu sagen, da gibt es eine Verantwortung der Betriebsführer in dem Fall oder der Busfahrerin oder des Busfahrers. Oder es gab sogar mal eine Werbung von den Wiener Linien, die aufgerufen hat, im Notfall und im Zweifelsfall den Notruf zu aktivieren, sei es in der U-Bahn oder an den U-Bahn-Stationen. Den zu aktivieren und wie gesagt, im Zweifelsfall, man weiß ja nicht immer, aber es ist nicht strafbar, das zu tun. Ja, und dann, wenn jetzt sich nichts weiterentwickelt hat oder es auch gut ausgegangen ist, auch gut, besser für die gesamte Situation, aber lieber einmal zu viel Hilfe geholt als zu wenig. Es gibt auch die Möglichkeit, Unterstützung in meinem Umfeld zu suchen, direkt Personen anzusprechen, vielleicht die, wo ich den Eindruck habe, die beobachten das auch und haben auch ein mulmiges Gefühl dabei und zu sagen, du magst mich nicht unterstützen oder sie wollen sie mich nicht unterstützen, dass wir da etwas machen. Dann ist man schon zu zweit, dann ist es schon viel leichter in der Situation.
Aber online bewegt man sich ja eher in einem Raum, wo es jetzt nicht den Nachbarn gibt. Heißt das da dann, keine Ahnung, weil wenn man jetzt auf Twitter was meldet, dann kann man genauso gut in einen Sackerl reden und das vor die Tür stellen, was man so sieht online. Aber ist das dann die Lösung, die jeweiligen Meldeplattformen nutzen?
Also ja, er rät auf jeden Fall dazu zu melden. Auch weil es einfach eine gewisse Dokumentation trotzdem ist. Aber auch eigentlich sind es ähnliche Punkte, wie wir eh schon besprochen haben. Zum Beispiel, dass man auch selber eine Gegenmeinung postet, dass da nicht immer quasi nur der Einheitsbrei dasteht. Ist natürlich auch die Frage, wie der Algorithmus dann damit umgeht. Aber natürlich kann man dann quasi widersprechen. Und er hat auch angesprochen, dass es zum Beispiel in Gruppen, also jetzt nicht im öffentlichen Insta-Feed oder auf Twitter oder X, sondern in WhatsApp-Gruppen ja auch häufig solche Situationen geben kann. Gerade wenn man an Schulklassen oder so denkt. Und da kann man natürlich etwas in der Gruppe sagen. Wenn man sich da nicht traut, kann man aber natürlich auch der Person eine Direktnachricht schreiben. Also das wäre dann wieder diese Unterstützung, die wir angesprochen haben. Oder das eben einer erwachsenen Person melden, wenn das jetzt dieses Schulklassenbeispiel ist.
Willkommen im Adults-Only Falkensteiner Balance-Resort Stegersbach, Ihrem Rückzugsort für eine Auszeit vom Alltag. Umgeben von der traumhaften Natur des Südburgenlandes erwartet Sie hier pure Entspannung für Körper und Geist. Kulinarische Höhepunkte und anhaltende Wohlfühlmomente. Jetzt aktuelle Angebote entdecken. www.falkensteiner.com/stegersbach.
So, jetzt, auch wenn ich jetzt weiß, in der Theorie, was ich tun soll, ist das ja dann manchmal in der Praxis nicht so leicht. Und es hilft meistens, sowas zu üben, wie bei allem anderen auch. Aber wie mache ich das dann?
Genau, also viele von uns haben einfach nicht die Erfahrung, Zivilcourage zu zeigen. Ich habe es ein bisschen probiert, auch in der Vorbereitung, und habe es in einem Fall geschafft, mal was dagegen zu sagen. Aber ich habe auch gemerkt, ich bin selber total ungeübt und weiß überhaupt nicht, was ich dann sagen soll. Und die Situationen sind echt oft nicht so leicht einzuschätzen, wer hat da jetzt wie angefangen und so. Und deshalb ist es einfach gut, das zu üben und auch irgendwie zu wissen, es ist eigentlich ganz normal, dass man da auch Angst hat in so einer Situation. Also das bedeutet jetzt nicht, dass man sich nicht gut auskennt, wenn man schon geübt hat und mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat oder zu schwach ist oder das gar nicht kann, sondern es einfach eine Situation ist, die Mut verlangt. Und Dieter Kreml hat da noch etwas dazu gesagt, was Sie da in den Workshops machen.
In den Workshops schauen wir eben, dass man Handlungsmöglichkeiten hat, die man schon parat hat. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt 10 Dinge zur Auswahl habe und ich überlege mir dann, was ich da jetzt nehme. Das ist sehr unrealistisch. Sondern, dass ich mir in der Situation, dass ich eine Handlungsmöglichkeit habe, die ich gleich einsetzen kann und die im besten Fall eine Wirkung hat. Und wir probieren das dann auch in den Workshops aus. Und aus dem Grund, weil jetzt ist es leichter, darüber zu reden, dann könnte ich ja auch einen Artikel oder ein Buch darüber lesen, sondern es auch ein Stück weit zu spüren, körperlich auch zu spüren, welche Wirkungsweisen das hat. Und das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, nämlich auch hier die Körperwahrnehmung in den Fokus zu nehmen. Und da gibt es dann auch einige Übungen, die wir machen. Zum Beispiel auch mal auszuprobieren, wie fühlt sich denn ein eindeutiges Nein in beide Richtungen, wenn ich es sage und wenn ich es höre. Und das ist ganz interessant, dass nur unter Anführungszeichen ausgesprochene Nein ist wichtig und im letztlich dann auch das Ausschlaggebende, dass es in der unmittelbaren Situation Wirkung zeigt, kann man es auch unterschiedlich sagen. Und es geht auch darum, das zu üben, dass es sehr eindeutig gesagt wird, weil dann kommt es auch eindeutiger an und hat größere Wirkung. Und das ist das Ziel. Und dann auch durchaus in unter anderem nicht immer, aber auch in Rollenspielen das auszuprobieren, um eine Idee zu kriegen, wie das wirken kann. Und dann auch durchzubesprechen, unterschiedliche Wirkungen. Und ich kann im Alltag in unterschiedlichen Situationen mich da auch hinarbeiten. Ja, ich kann auch, das ist jetzt vielleicht dann, da geht es nicht um ein Einschreiten, ja, aber wenn es darum geht, wie ist denn das in der Öffentlichkeit, sichtbar zu werden, kann man ja mal ausprobieren beim Einkaufen, wenn die Kasse eine lange Schlange ist, und dann mal noch vorzurufen und zu sagen, könnte man bitte eine zweite Kasse eröffnen? Da mache ich mich sichtbar und ist schon ein Gefühl der Überwindung, das ich da mal spüren kann und ausprobieren kann. Das wären so Übungen, um sich dem anzunähern. Und in der Situation aber, wenn ich etwas Problematisches beobachte, eben vor allem nicht mehr nachdenken zu müssen, was mache ich jetzt, sondern eine Strategie parat zu haben und zu sagen, die probiere ich jetzt auch. Vielleicht gibt es andere, die besser hätten sein können in dem Moment, aber es gibt keine Garantie für keine Strategie. Aber ich bin zumindest in dem Moment, wo ich gehandelt habe, macht schon einen Riesenunterschied.
Und ich glaube, gerade so einige Standardmaßnahmen, eben zum Beispiel einfach mal die Polizei rufen, die haben ja eigentlich sowieso immer irgendwo im Unterbewusstsein. Und ich glaube, teilweise glauben die Leute, es dauert länger, dass die Polizei dann noch kommt, als es wirklich tut. Also vor nicht allzu langer Zeit hat ein Freund von mir, ich meine, gut, da haben wir jetzt nicht rasend viel Handlungsschnelligkeit oder Raffinesse gebraucht, um da die Polizei zu rufen, aber er hat einen Typen mit Sturmhaube und Kapuze einigermaßen nervös vom Pillar auf und ab gehen sehen. Okay. Und der ist dann, also da ist dann tatsächlich auch Zivilcourage aufgetreten, weil den haben dann 4 jugendliche Burschen samt Baseballschläger gesichert bis zum Eintreffen der Polizei, hat er mir erzählt.
Mit einem Baseballschläger, interessant.
Ohne jetzt, glaube ich, jetzt gröber da was zu tun, weil das wäre dann vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausschießende Zivilcourage, weil es ist vielleicht wieder nur keinen Sonnenbrand und steht deswegen mit Sturmhaube von Bila ganz nervös. Aber eben die Polizei einfach zu rufen und die Polizei war dann eben auch recht schnell da. Das kann jeder. Also im Jahr 2024 hat der Mensch in 99,9% der Fälle sein Handy in Griffweite. Und eben wie der Herr Kreml auch gesagt hat, man braucht jetzt, wenn man prinzipiell jetzt das nicht zum Spaß macht, braucht man jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie Konsequenzen hat, die Polizei zu rufen. Was ja, glaube ich, auch manchmal welche haben, so, aber ja, Ressourcen, wer weiß, vielleicht werden die woanders braucht. Na, wenn es was gibt, Polizei rufen, weil auch wenn der Nachbar vielleicht ihn anschreit, auch sowas kann ja ein Grund sein. Aber gut, trotzdem bleibt der Fakt, viele machen es nicht. Was hindert Menschen jetzt daran, da Zivilcourage zu zeigen?
Es gibt viele Gründe. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon durchgekommen. Es gibt diesen schon erwähnten Zuschauer- oder Bystander-Effekt. Das bedeutet eben, dass Menschen seltener eingreifen, je mehr Personen am Ort des Geschehens sind. Oder weil sie andere Menschen einfach kräftiger einschätzen oder als kompetenter wahrnehmen. Die denken sich also, da sind eh schon genug Leute da oder sollen die doch was unternehmen? Die sind geeigneter als ich. Also man schiebt auch so ein bisschen die Verantwortung auf die Gruppe ab, gerade weil es eben in Gruppen mit diesen unbekannten Menschen einfach schwierig ist, wer ist da jetzt für wen zuständig oder wer übernimmt Verantwortung.
Das ist ein bisschen der gleiche Bullshit wie, ich putze eh nicht gescheit, also mache ich es gar nicht und warte, dass der Rest meines Haushalts macht.
Genau, die kleinen Mäuschen zu Hause, die Staubmäuse. Auch wenn keiner bisher eingegriffen hat und alle nur zuschauen, kann man auch zum Schluss kommen, okay, es ist eh alles in Ordnung, es ist gar keine schlimme Situation. Da kann man sich auch sehr schnell sozusagen in Sicherheit wiegen, dass man nichts tut. Und Kreml hat da im Gespräch zum Beispiel auch noch gesagt, dass es einen Unterschied macht, wenn man einfach schon in der U-Bahn sagt, dieses Verhalten ist nicht okay, weil dann auch die anderen mitbekommen, ah ja, stimmt, da passiert gerade was, was man vielleicht auch nicht akzeptieren sollte. Und die tun sich dann in Zukunft vielleicht auch leichter, etwas zu machen. Da geht es auch um eine gewisse Vorbildwirkung.
Es ist ja auch Erste Hilfe eigentlich ein Klassiker der Zivilcourage und da lernt man ja auch in jedem Kurs eben wegen diesem Zuschauereffekt, dass man jetzt eben nicht sagt, irgendwer Rettung rufen, während ich jetzt die Reanimation starte, sondern dass man eben sagt, du rufst die Rettung, du machst XY, dass man eben das ganz konkret Leuten aufträgt, weil man eben diesen Effekt dann aushebelt. Und im Prinzip kann man das ja auch umlegen auf andere Situationen,
ja,
wenn man schon sich Alliierte sucht quasi.
Total.
Ist die Frage, ob das so gut ankommt, wenn man dann so konkrete Anweisungen gibt, aber...
Besser als unkonkrete, oder? Wenn es wirklich um Leben und Tod geht.
Ja. Gibt es sonst noch Gründe, warum Menschen nicht eingreifen?
Also grundsätzlich hängt es schon von den ethischen Überzeugungen der Menschen ab. Also es geht zum Beispiel darum, wie sehr sie in ihrem Handeln auch von Werten wie Solidarität, soziale Verantwortung oder Fürsorglichkeit geleitet sind. Oder welche gesellschaftliche Bedeutung Zivilcourage für sie hat, ob sie Vorbilder haben. All das kann einen Einfluss haben. Und natürlich auch, das ist glaube ich eh jetzt schon oft durchgekommen, wie man diese Situation quasi wahrnimmt und beurteilt. Also wenn ich das jetzt beobachte und finde, da wird eine Norm verletzt, da wird ein Mensch rassistisch beleidigt und ich auch das Risiko quasi für mich einschätzen kann, mich nicht in Gefahr zu bringen, dann bringe ich mich auch eher ein, weil es eben sehr oft sein kann, dass wir Situationen falsch einschätzen und dann nicht eingreifen.
Zum Beispiel?
Das mit so quasi einer Prügelei, in die man quasi wirklich körperlich eingreifen muss und ansonsten nichts tun kann, das hatten wir ja schon, aber auch zum Beispiel, wenn man eine homophobe Aussage mithört und dann quasi der Ansicht ist, Zivilcourage bedeutet jetzt, dass ich die äußernde Person gleich von einer anderen Meinung überzeugen muss, dann wird es irgendwie schwierig, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, das wird eh zu nichts bringen. Anstatt einfach zu sagen, ich sehe das nicht so oder können Sie bitte aufhören, die Person zu belästigen. Also so etwas kann schon einen Unterschied machen. Und es ist natürlich auch eben mit so einer gewissen Überwindung verbunden, weil es eigentlich nicht zur sozialen Norm gehört, jetzt laut zu werden in der U-Bahn und irgendwie zu sagen, hey, ich stelle mich jetzt dagegen, sondern meistens geht es darum, so wenig aufzufallen wie möglich und irgendwie nicht als jetzt laut zu gelten.
Natürlich reden wir jetzt gerne in Schwarz-Weiß-Beispielen, aber oft ist ja auch einfach nicht ganz so eindeutig die Situation.
Genau, also ich kann nicht immer gleich sagen, der eine ist jetzt der Täter und der andere das Opfer. Und wer da irgendwie Angst hat, das falsch einzuschätzen, wird auch eher nicht eingreifen. Und diese Psychologin, die ich schon angesprochen habe, die hat dazu auch Forschungen gemacht. Und demnach gibt es auch Belege dafür, dass Menschen da versuchen aufzuklären. Also dass Versuchspersonen dann Umstehende zum Beispiel fragen, wie nehmen Sie das jetzt wahr? Haben Sie das auch so gesehen? Und die Informationen abgleichen. Und dann kann man schon quasi besser wieder eingreifen.
Sind Menschen, die jetzt das immer hinkriegen und da wirklich auch couragiert handeln, sind die einfach von Haus aus schon anders gestrickt?
Also es gibt jetzt keine eindeutigen Hinweise, dass das konkrete Persönlichkeitstypen sind, die da sich eher einsetzen. Aber laut der Psychologin mit ihren Studien, die ich da sehr viel gelesen habe, die hat zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen, die Zivilcourage zeigen, sich mehr über diese Situationen ärgern. Und der Ärger dürfte sie dann auch motivieren, sich einzusetzen. Und es hat sich auch gezeigt, dass diese Menschen eben weniger sozial ängstlich sind. Das heißt, die haben dann eben weniger Sorge, wenn sie laut werden in der U-Bahn, dass sie dann schief angeschaut werden. Und es wird davon ausgegangen, dass die dann einfach auch selbstsicherer sind und auch zu einem Teil eine hohe Empathiefähigkeit haben und deshalb sich mehr für andere einsetzen.
Wenn ich jetzt eine Situation selber als Opfer auch erlebe oder vielleicht beobachtet habe, wo ich jetzt im Moment vielleicht gerade nichts machen kann, dass das stoppt, aber ich möchte mich jetzt dann an jemanden wenden, um das quasi zu melden. Was wären da Anlaufstellen?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel als Betroffene, aber auch als Zeuge die Vorfälle bei Zara melden. Die sind vor allem für Rassismus und Hass im Netz zuständig und das ist eben auch eine gute Idee laut Kreml, wenn man sich mal nicht getraut hat einzugreifen, weil das eben auch den Effekt hat, dass solche Vorfälle dokumentiert werden, weil es gibt jetzt keine öffentlichen, offiziellen Statistiken dazu, wie oft Leute irgendwie zum Opfer werden. Das heißt, man kann so einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Das Mauthausen-Komitee sammelt zum Beispiel Meldungen von rechtsextremen und antisemitischen Vorfällen. Stopline ist so eine Stelle, wo man Kinderpornografie und NS-Wiederbetätigung melden kann. Auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft kann ein Anlaufpunkt sein. Also da gibt es etliche Themen, die man melden kann. Also Sexismus, sexuelle Übergriffe, Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund von Religion oder im Job oder bei der Wohnungssuche. Und im Innenministerium gibt es zum Beispiel auch eine Meldestelle für Internetkriminalität und eine, wo man NS-Wiederbetätigung ahnden kann. Also das Feld ist da recht breit. Wer sich da ein bisschen reinfuchsen will oder vielleicht tatsächlich einen Vorfall hat, den man melden möchte, kann auf der Seite zivilcourageonline.at unter dem Reiter aktiv werden eine Liste mit allen Meldestellen finden.
Und es kann ja in Wahrheit auch Konsequenzen haben, wenn man in gewissen Situationen nicht eingreift, oder?
Ja, also der Tenor ist schon, alles ist besser als wegschauen. Und wie wir gehört haben, können es eben auch ganz simple Mittel sein, um einzugreifen, weil mitunter macht man sich auch strafbar, wenn man nichts tut. Also zum Beispiel nicht erste Hilfe leistet, wenn eine Person verletzt irgendwo liegt. Und Dieter Kreml hat dazu auch noch etwas gesagt.
Es gibt ja den Aspekt der unterlassenen Hilfeleistung. Also würde ich eine Person sehen auf der Straße, öffentlicher Raum, aber natürlich auch in anderen Kontexten, die verletzt ist und ich gehe einfach weiter und ignoriere das, dann wäre das ein Fall von unterlassener Hilfeleistung. Weil die Rettung oder Polizei oder andere Hilfe, davon kann man ausgehen, das kann ich immer machen, vor allem jetzt, wo wir alle Handys haben, das ist nicht so schwierig, ich kann Hilfe holen. In Situationen, wo es zum Beispiel um Streitsituationen geht, wieder es wird jemand beschimpft, bin ich eben nicht verpflichtet einzugreifen. Gibt es kein, meines Wissens zumindest, kein Gesetz dafür, dass ich da eingreifen muss. Das ist ja auch, da kommt jetzt der Aspekt des Zivilen hinzu. Ja, ich bin da eine Bürgerin, ein Bürger und habe jetzt keine Funktion, ja, sondern ich werde geleitet von meinen eigenen Werten und Haltungen. Und die mich dazu bringen, im besten Fall, da auch etwas zu machen. Man muss aber auch realistischerweise sagen, es gibt Situationen und Kontextfaktoren und ich denke, wir kennen sie alle, ich habe es eilig, ich bin auf dem Weg in die Arbeit, ich sehe etwas, weiß aber nicht genau, was da jetzt ist, habe ich die Zeit, stehen zu bleiben? Stehen zu bleiben wäre übrigens auch schon etwas, mich sichtbar zu machen als Zeuge oder Zeugin, ist schon eine Handlung, eine wichtige. Ja. Und es gibt aber auch andere Aspekte, mir fällt auch eben, wie schon oft erwähnt, jetzt mir fällt nichts ein und deswegen gehe ich weiter. Es gibt einige Vermeidungsstrategien. Ich finde es aber auch realistisch, dass uns das passiert. Ja, wir werden nicht in jeder Situation und ich finde das nochmal mehr, vielleicht auch in einem städtischen Umfeld, je nach Kontext, immer reagieren. Das Interessante ist, dass wenn man mit Personen redet und gerade in Workshops mit Personen erzählen, dass es ihnen nicht möglich war, einzuschreiten, aus unterschiedlichen Gründen. Sie hätten gern, sie fanden das nicht okay, was da passiert, aber sie haben das in dem Moment jetzt nicht getan, dass es kein angenehmes Gefühl hinterlässt. Ja, als etwas, das lange beschäftigen kann, über Jahre hinweg. Ja, so kommt auf die Situation drauf an, aber zu sagen, da hätte ich was machen sollen, aber mir ist nichts eingefallen, ja, oder ich hatte zu viel Angst. Und ich finde es aber auch wichtig, sich dann nicht ewig zu geißeln und zu verurteilen. Ja, das wäre schön, aber wir können nicht erwarten, dass es uns immer gelingt, in bestimmten Situationen einzuschreiten. Aber wir können natürlich daran arbeiten, dass es mir beim nächsten Mal gelingt.
Das finde ich nämlich auch gut, dass man vielleicht einfach den Aspekt nimmt und sagt, es gibt einfach Situationen, wo es nicht immer geht, aber man sollte sich auch nicht zu lange geißeln sozusagen.
Genau, ich glaube, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht haben ja auch manche unserer Hörerinnen und Hörer so eine Situation jetzt schon den ganzen Podcast im Kopf, die sie vielleicht bereuen. Man kann das ja dann in Wahrheit auch als Treibstoff nehmen für die nächste Situation vielleicht und dann eben doch einschreiten, weil ich muss sagen, es hinterlässt halt umgekehrt ein gutes Gefühl, wenn man dann eine Situation vielleicht positiv auflösen kann und jemanden nicht allein gelassen hat.
Voll.
Das ist ja dann das Umgekehrte.
Hilfe leisten ist immer gut. Erinnert mich auch an die Altruismus-Folge von vor etlichen Monaten.
Das war im Dezember 2020, falls sie jemand nachhören will. Ja, es tut gut, Gutes zu tun. Es tut uns gut, wenn ihr uns weiterhin hört. Wenn ihr uns abonniert auf Apple Podcasts, auf Spotify. Es tut uns auch gut. Das fällt leider noch nicht unter Zivilcourage. Es freut uns trotzdem, wenn ihr uns 5 Sterne gebt und uns weiterleitet. Und wenn ihr sonstige Vorschläge habt, gerne an besserleben@derstandard.at. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth.
Baba.
Bis nächste Woche.
Willkommen im Adults-Only Falkensteiner Balance-Resort Stegersbach, Ihrem Rückzugsort für eine Auszeit vom Alltag. Umgeben von der traumhaften Natur des Südburgenlandes erwartet Sie hier pure Entspannung für Körper und Geist. Kulinarische Höhepunkte und anhaltende Wohlfühlmomente. Jetzt aktuelle Angebote entdecken. www.falkensteiner.com/stegersbach